bad feeling about this.
Get away from her, you bitch!
Mr.
Bond. James Bond.
Did I step on your moment?
Don't you just love it?
Love what?
Tiffany!
First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
Popcorn, die Filmsendung im H2 Radio.
Wir sind zurück, ihr hört Popcorn, das Filmmagazin auf H2 Radio. Ja, und wer auch wieder zurück ist, das sind die Oscars. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden die 95. Academy Awards verliehen. Und ja, was soll man sagen, es waren endlich wieder die Oscars, die wir kennen und auch lieben. Ohne Ohrfeigen, endlich wieder mit allen Kategorien auch live dabei. Nach einem Kinojahr, in dem die Leute auch wieder tatsächlich ins Kino gehen konnten. Und wir wollen natürlich in unserer Sendung heute über die Verleihung und auch über die Filme dabei reden. Und damit ich hier nicht wie Jimmy Kimmel bei den Oscars einen Monolog halten muss, habe ich mir heute Hauke mit eingeladen. Freut mich, dass du da bist.
Moin, auch von mir. Ich habe die Oscars live geschaut, mir Nacht um die Ohren geschlagen und ich freue mich jetzt hier über die Oscars zu reden.
Ja, es gab ein paar unerwartete emotionale Momente generell. Glaube ich, wir haben eine gute Sendung heute für euch vorbereitet. Wir fangen aber gleich mal an mit ein bisschen Musik, bevor es richtig losgeht, und zwar aus dem Oscar-gewinnenden Oscar-gewinnenden Film, nämlich Everything, Everywhere, All at Once, und hier ist This is a Life. Fiete Mitzki und David Byrne. Wir hören uns gleich. Schöne Töne aus einem Oscar-nominierten Filmsong. Wir machen auch gleich weiter, spielen heute nur Oscar-nominierte Musik sozusagen oder auch welche, die Oscars gewonnen hat. Aber jetzt geht es erstmal so ein klein bisschen darum, dass wir uns mal anschauen, was ist denn eigentlich passiert bei den diesjährigen Oscars. Hauke, wie hast du die Verleihung an sich so wahrgenommen? Jetzt hatten wir ja wieder, anders als letztes Jahr, alle Kategorien drin. Ist das erstmal für dich ein Win gewesen in deinem Buch?
Also ich fand, das war schön für mich als Filmfan, aber was natürlich dann dabei auch der Nebeneffekt ist, ist, dass die Sendung länger ist. Es waren jetzt 3,5 Stunden. Bei der deutschen Zeit war die Sendung dann um 4.30 Uhr fertig. Das ist natürlich schon ziemlich spät, aber trotzdem finde ich es schön, weil die Oscars halt auch eine der Plattformen sind, wo man auch mal die Filmschaffenden sieht, die halt nicht so im Rampenlicht normalerweise stehen. Und ich finde es schön, dass dann jetzt auch Sound in Kostüm und Make-up gewürdigt werden.
Und ich glaube auch Cinematografie, also eine Kamera war auch nicht drin in den letzten Jahren, wenn mich nicht alles täuscht.
Das weiß ich nicht, aber das wäre auf jeden
Fall ein Skandal. Ich glaube, die wurde auch nicht live verliehen. Ja, ja, das war nämlich ziemlich krumm. Aber auf jeden Fall, da ist Jimmy Kimmel, was du gerade meintest, auf die Länge auch eingegangen. Der hat nämlich dieses Jahr die Oscars gehostet, hat auch, wie ich finde, einen ganz soliden Job gemacht eigentlich. Also ich habe jetzt von ihm nicht wie Ricky Gervais bei den Golden Globes erwartet, dass er alles auseinandernimmt, aber es waren schon ein paar spitze Bemerkungen drin. Da sagst du, glaube ich, später auch noch was dazu. In jedem Fall hat er ja auch, genau, er hat ja genau das gesagt. Er meinte, wenn ich musste schon mir eure Filme hier alle anschauen, an die Filmemacher gerichtet, habe da 3 Stunden drin gesessen, dann müsst ihr jetzt auch diese Oscar-Verleihung für 3 bis 4 Stunden ertragen. Aber was hast du von ihm gehalten als Host dieses Jahr, nachdem wir in den letzten Jahren doch ein bisschen eine interessante Hosting-Situation hatten?
Ich fand, er war ziemlich zurückhaltend, gar nicht so auffällig, aber das ist ja auch gerade das, worum es bei den Oscars geht, eben nicht darum, dass jetzt es geht auch darum, dass eine große Show aufgezogen wird, aber im Endeffekt ist es auch schön, finde ich, wenn man vom ganzen Glamour auch halt hauptsächlich auf die Filme eingeht. Und das ist dieses Jahr auf jeden Fall viel vorgekommen. Genau, und mit dem Preis an sich, muss ich sagen, bin ich auch zufrieden. Natürlich hätte ich jetzt für so einen Film wie Benches of Inisherin auch was gewünscht oder halt, dass auch andere Filme was gewinnen, außer All Quiet on the Western Front und Everything Everywhere All at Once. Aber naja, so ist das halt manchmal nun. Eine Sache, die ich auch nochmal fragen wollte, wie ist das denn mit den Nebendarstellern, mit Jamie Lee Curtis, wie hast du das empfunden? Weil das hat ja dann doch jetzt online doch ein bisschen Kritik hervorgerufen, nicht starke Kritik, aber doch ein bisschen, weil sie halt nur eine recht kleine Rolle in Everything Everywhere All at Once hatte. Wie hast du das wahrgenommen?
Es ist eine bisschen schwierige Situation mit Jamie Lee Curtis, weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute haben ihr den Oscar gegönnt, aber vielleicht nicht unbedingt wegen ihrer, speziell nur wegen der Rolle in, wir nennen es jetzt einfach mal EEAAO, um diesen Namen nicht wieder drüber zu stolpern jedes Mal, sondern mehr, dass das sozusagen für ihr Gesamtwerk, was sie so bisher gemacht hat, ihre Filmografie war. Es gab definitiv auch andere Schauspielerinnen, die vielleicht für die Rolle, das in dem Fall mehr verdient hatten, vielleicht auch Stephanie Hsu in EEAAO, hatte, da stimmst du mir, glaube ich, fast zu, eine größere oder wichtigere Rolle so gesehen. Klar, dass jetzt, was natürlich die direkte Reaktion von Angela Bassett ist ein bisschen viral gegangen, die für Black Panther Wakanda Forever nominiert war, die da ziemlich enttäuscht war und auch irgendwie keine, nicht zumindest mal gespielte Freude für Jamie Lee Curtis empfinden konnte. Um das jetzt mal ganz zynisch und böse zu sagen, fand ich, aber was hat sie erwartet? Man gewinnt nicht für einen Superheldenfilm Oscar, selbst als beste Nebendarstellerin, also so böse das klingt, aber. Ja,
außer man ist der Joker.
Ja, gut, aber das war auch die Rolle eines Lebens, ne?
Ja.
Nee, also von daher, hast du da noch Gedanken dazu in dem Sinne?
Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Jamie Lee Curtis fand ich jetzt in der Rolle auch nicht so stark, aber sie. Also, beziehungsweise, sie hat sie gut gespielt, gut verkörpert, aber es war jetzt nichts Herausstechendes, was den Film irgendwie bereichert hat, beziehungsweise noch besser gemacht hat und so heraussteht, dass man dafür einen Oscar verdient hätte, meiner Meinung nach. Aber eine Sache, die auf jeden Fall sehr gut jetzt dem Film zu stehen, also eine Sache, die der Film jetzt auf jeden Fall verdient hat, ist der Oscar für die beste Regie, der dieses Jahr an beide Daniels ging.
Genau, ja.
Ja, die beiden haben mit dem Film echt ein neues, würde ich fast schon sagen, Meisterwerk geschaffen. Man wird noch sehen, ob der Film den Test der Zeit besteht. Aber auf jeden Fall habe ich mir da auch ein paar Interviews zu angeschaut. Und selbst Steven Spielberg hat gesagt, dass er von so jungen Regisseuren wie Daniels auch selber noch was lernen kann. Und von daher würde ich sagen, dass jetzt man Jamie Lee Curtis doch auf jeden Fall gönnen kann. Und Everything Everywhere All at Once ist insgesamt halt auch einfach ein sehr guter Film geworden.
Ja, vielleicht gehen wir nochmal ganz, ganz schnell einmal kurz durch die, zumindest die wichtigsten Gewinner, damit ihr alle up to speed seid, über was wir geredet haben. Also der beste Film ging natürlich an EEAAO, für beste Regie. Der Oscar ging, wie du meintest, an die beiden Daniels, auch für den gleichen Film. Wo wir später noch drauf kommen, ein höchstverdienter Oscar an Brendan Fraser als Hauptdarsteller in The Whale. und Hauptdarstellerin Michelle Yeoh in Everything Everywhere All at Once. Also der hat, ich glaube, 7 Oscars insgesamt waren es für EEAO. Ja, und wie gesagt, eben Jamie Lee Curtis. Im Westen nichts Neues, der ja auch in vielen Kategorien nominiert war, hat in 4 gewonnen. Jetzt eher, ich sag mal, ein bisschen nebensächlicher, aber dennoch Kategorien, die den Film zu dem gemacht haben. Also Original Score beispielsweise. Und ich glaube, ja, Best International Feature Film war klar eigentlich, dass, wenn der schon in den anderen nominiert ist, auch da gewinnt. Und auch für die beste Kamera, also Cinematografie. Also es sind ein paar wichtige Oscars dabei gewesen für ihn. Allerdings ganz groß, wie vielleicht ein paar Leute gehofft hatten, hat er jetzt nicht abgesahnt. Aber das fand ich auch okay. Ich muss sagen, ich fand ihn nicht so stark, dass das gerechtfertigt gewesen wäre. Oder hast du da noch eine?
Ja, ich habe ihn jetzt auch gestern tatsächlich gesehen. Und ich muss auch sagen, dass ich ihn für eine deutsche Produktion auf jeden Fall sehr beeindruckend fand.
Ja.
Aber er hat halt nicht diese Kreativität und nicht diesen Witz der Figuren und der Situation, die jetzt andere Filme, die von Oscars nominiert waren, erzeugt haben.
Ja.
Von daher, ja, finde ich trotzdem gut, dass auch der deutsche Film international so gut repräsentiert wurde durch Im Westen nichts Neues.
Genau, wir machen gleich weiter, hören uns dann eine Kritik von unserem Kollegen Luan an zu Everything Everywhere All at Once. Da schauen wir dann nochmal, ob er uns zustimmt. Bis dahin gibt es jetzt aber nochmal die nächste Oscar-Nominierung, Lift Me Up von Rihanna. Wir sind gleich wieder da. Ihr hört Popcorn auf H2 Radio.
Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound.
Everything, Everywhere, All at Once war der klare Sieger der vergangenen Oscar-Verleihung. Ganze 7 Oscars konnte der Film abholen, unter anderem für beste Hauptdarstellerin und den wohl wichtigsten Oscar, bester Film. Wir hatten letztes Jahr schon einmal über Everything Everywhere All at Once geredet und da hatte unser Kollege Luan eine klare Meinung zum Film. Wie er den Film damals fand, verrät er euch in seiner Kritik.
Mrs. Wang, hören Sie zu?
Ja, ich bin ganz bei Ihnen.
Mit Everything, Everywhere, All at Once startete letzte Woche der neueste Film der beiden Ausnahmeregisseure Daniel Scheinert und Daniel Kwan, kurz die Daniels. Und dass beide Regisseure wirklich schrägen Humor beherrschen, das konnte man schon vor einigen Jahren in Swiss Army Man sehen, wo Daniel Radcliffe einfach mal eine furzende Leiche gespielt hatte. In Everything, Everywhere, All at Once hingegen dreht sich alles um das alltägliche Leben von Evelyn Wong, gespielt durch Michelle Yeoh, die bei einem einfachen Besuch in der Steuererklärungsbehörde herausfindet, dass es da draußen noch unzählige, unendlich viele Multiversen gibt.
Was passiert hier?
Evelyn, ich bin nicht dein Ehemann. Ich bin eine Version aus einem anderen Universum. Ich bin hier, weil wir deine Hilfe brauchen.
Hab heute viel zu tun. Keine Zeit, dir zu helfen.
Evelyn Wongs Leben ist dann schon kompliziert genug. Da braucht man nicht noch Multiversen drumherum. Denn die Scheidung mit dem Ehemann, die steht kurz bevor. Die Steuererklärungsbehörde macht dann auch große Sorgen. Und dann ist da noch die eigene Tochter, die statt mit Jungs lieber mit Mädchen ausgeht. Und in diesen wirklich schönen kleinen Momenten, da mustert sich Everything Everywhere All at Once zu einem richtig guten Familiendrama, verliert sich aber leider durch diese Multiversumsgeschichte. Oder warum sonst wird Evelyn mitten im Film um Hilfe gebeten, das Multiversum zu retten, das sie bis dahin gar nicht kannte?
In den vielen Universen breitet sich etwas sehr Böses aus. Und du ist vielleicht unsere einzige Chance, es aufzuhalten.
Finde ich nicht zu kämpfen, ich bin echt gut.
Ich glaub dir nicht.
Mit den verschiedenen Erinnerungen und Fähigkeiten ihrer Parallelen ist bewaffnet, wehrt sich Evelyn massiv gegen diese riesige Bedrohung im Universum. Aber will damit auch ihr eigenes Leben irgendwie in den Griff bekommen. Doch da Everything Everywhere All at Once im ersten Akt halt nur mit Erklärungen daherkommt und später sehr durch die Handlung gejagt wird, verliert man sich als Zuschauer sehr. Der Film schüttet einem permanent mit Sinneseindrücken zu, will aber irgendwo dazwischen zeitgleich ein Mutter-Tochter-Drama auflösen. Und das lässt sich einfach nicht ausbalancieren. Mir wäre es wirklich einfach lieber gewesen, hätte man statt Drama oder Sci-Fi eines der beiden genommen. Beides hat nicht funktioniert. Obwohl Michelle Yeoh und wirklich der restliche Schauspielercast so gut im Film waren. Am Ende muss ich dann sagen, ist Everything Everywhere All at Once auf jeden Fall ein Kinobesuch wert. Aber für mich kein Hit. Trotzdem lieb gemeint 6 von 10 möglichen Punkten.
Das Universum ist so viel größer, als ihr es wahrnehmt.
Ich könnte überall sein. Aber ich möchte nur hier bei dir sein. Dass ich die Evelyn bin, nach der du suchst, ist völlig ausgeschlossen.
Jede Zurückweisung, jede Enttäuschung hat dich hierher geführt. Zu diesem Moment. Lass dich durch nichts ablenken.
Ja, also auf jeden Fall eine vielleicht eher kontroverse Meinung zu diesem Film, der ja jetzt doch von der Academy anscheinend anders gesehen wurde, Luan. Aber genau dafür haben wir dich ja da, damit wir auch mal nicht nur immer zu allem Ja sagen. Auf jeden Fall ein Moment, der uns, glaube ich, alle ziemlich bewegt hat, war während der Oscar-Verleihung der Live-Auftritt von einer komplett ungeschminkten, komplett einfach natürlich ganz schlicht gekleideten Lady Gaga, die gezeigt hat, dass es nicht immer flashy Outfits bedarf, um ein Publikum in ihren Bann zu ziehen. Sie hat den Song, den sie für Top Gun geschrieben hat, Hold My Hand, performt und den wollen wir euch jetzt natürlich auch hier nicht vorenthalten.
Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show.
Yeah. into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're pleading. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So
also fast genauso emotional wie bei der Verleihung auch. Das war Lady Gaga mit Hold My Hand aus Top Gun. Und wir machen weiter, und zwar geht es um einen Mann, der eine nicht immer ganz einfache Karriere hinter sich hatte. Es geht um Brendan Fraser. Ja, ein kurzer Mann, aber einen langen Weg ist er gegangen, der einmal zusammen mit Sean Astin das Teenager-Duo in Encino Man gespielt hat. Die beiden versuchen, einen aus dem Eis aufgewachten Höhlenmenschen das Leben im L.A. der 90er beizubringen. Und na, was nach einer schrägen Idee klingt, wurde auch anfänglich von den Kritikern zerrissen, hat sich dann aber als ziemlicher Erfolg an den Kinokassen herausgestellt. Und generell beschreibt das Brendan Frasers Karriere ganz gut. Von Kritikern und Filmpreisen häufig eher vernachlässigt, hat er sich dann in das Herz des Kinopublikums gespielt. Es folgten Filme an der Seite von Matt Damon, Ben Affleck und auch Steve Buscemi und Adam Sandler, bevor ihm dann mit George of the Jungle sein Durchbruch gelang.
George.
Oh, bad waterfall. First water get hot and then George slipped on this strange yellow rock. Oh. Hi, George of the Jungle.
Ja, so wie man hören kann, die Rolle war nun nicht gerade dafür geschrieben, einen Oscar zu gewinnen. 2 Jahre später schaffte es Fraser dann aber, die Hauptrolle zu landen, die seine Karriere entscheidend prägen würde. Es geht natürlich um das Cinematic Masterpiece. Ich weiß nicht, da gibt's, ob ihr das kennt, da gibt es diese Sticker für Autos hinten mit Honk, Hup, wenn ihr gerade eher das Cinematic Masterpiece The Mummy von 1997 starring Rachel Weisz und Brendan Fraser gucken würdet. Kennt ihr das?
Nee, diese Sticker kenne ich leider nicht, aber den muss ich mir mal besorgen, glaube ich.
Den
passt gut an meine Tür.
Den hat er tatsächlich auch bei, ich weiß nicht bei den Oscars, aber bei, bei den Golden Globes? Nee, bei den Globes war er gar nicht, aber den hat er auf jeden Fall letztens bei einer Awardshow-Ceremony auf dem roten Teppich auch hochgehalten. Ja, aber es geht natürlich um die Mumie. Und man kann mittlerweile sagen, wirklicher Kultfilm. Darin spielt er nämlich den Abenteurer Rick O'Connell, der zusammen mit dem Geschwisterpaar Carnahan vom wiedererwachten Hohepriester Imhotep verfolgt wird.
You came back from the desert with a new friend, didn't you, Danny?
But friend, you are my only friend.
What the hell are you doing with this creep, huh, Danny? What's in it for you?
Ja, nicht nur war der Film ein Riesenerfolg kommerziell gesehen, auch hat er Brendan Fraser damit eine riesige Fangemeinde aufgebaut. die sich dann auch sicherlich über die Fortsetzung von der, also die Mumie kehrt zurück, gefreut haben sollte. Und Mitte 2000er begann dann für ihn so eine bisschen schwierige Zeit. Bei einem Mittagessen mit dem damaligen Präsidenten der Hollywood Foreign Press, die die Golden Globes vergibt, soll der dann Fraser gegenüber sexuell übergriffig geworden sein. Und wie wir das bereits bei Harvey Weinstein gesehen haben, heißt, sich dagegen zu wehren und das publik zu machen, auch häufig, dass man blacklisted wird, also von den mächtigen Leuten in Hollywood, dass die dafür sorgen, dass du einfach keine Rollen mehr in Filmen bekommst und das so hinter den Kulissen, sodass man das auch gar nicht richtig transparent mitkriegt. Ja, das verbunden mit dem Tod seiner Mutter und seiner Scheidung zu der Zeit haben dann dazu geführt, dass Fraser an Depressionen erkrankt ist und seine Karriere lag dann erstmal ein bisschen auf Eis. Er hat hauptsächlich Rollen im Fernsehen angenommen, so auch als Gaststar in einer Show, in der für mich 3 Episoden ausreichten, um so richtig auf die Tränendrüsen zu drücken.
How come you don't have to get all dressed up?
I am dressed up. Do you see any holes in these pants?
No.
I'm glad you made it.
Listen, there's one more thing you have to do for me.
You can't keep me from getting drunk.
You have to forgive yourself for everything that went down the other day.
You're so annoying.
Yeah.
Okay.
Good.
There was your camera, aren't you gonna take some pictures?
Pictures of what?
You know, crying babies covered in chocolate, people singing happy birthday to my son who have never even met him before, you know, the whole routine. Where do you think we are?
Ja, eine Szene aus Scrubs, die vermutlich mit zu den traurigsten der ganzen Serie gehört. Also wer dabei nichts empfindet, dem ist auch nicht zu helfen. Ja, vor gut 6 Jahren hat dann Brendan Fraser wieder angefangen, Rollen zu spielen, zum Beispiel in den Filmen in den Serien vielmehr Trust, Titans oder auch Doom Patrol. Und vom Internet wurde dann so ein bisschen der Begriff Renaissance geprägt, also seine cinematografische Wiedergeburt sozusagen. Und dann vor 2 Jahren stand fest, dass er wieder eine große Hauptrolle spielen würde, nämlich in Darren Aronofskys Film The Whale. Und als morbide, übergewichtiger Englischdozent, der versucht, seiner Tochter wieder näher zu kommen, finde ich, legt Fraser die Performance seines Lebens hin. Trotz Fatsuit und Unmengen Make-up schafft er es einfach herzzerreißend, die Rolle des Charlies zu spielen, der versucht, noch eine Sache in seinem Leben zu schaffen, auf die er wirklich stolz sein kann.
I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is.
I need to know that she's gonna have a decent life. Where she cares about people. And that she's gonna be okay. I need to know that I have done one thing right with my life.
Also allein schon beim Trailer kommen einem die Tränen. Ein verdammt, verdammt guter Film. Und das hat die Academy auch so gesehen. Wir sagen Gratulation an Brendan Fraser, der definitiv keine einfache Karriere hatte und dem, glaube ich, alle von uns diesen Award gegönnt haben. Ich würde sagen, die Renaissance ist damit komplett. Und wir hören uns gleich wieder. Dann geht es nämlich nicht nur über den besten Darsteller, sagen wir noch was, sondern auch selbstverständlich über die beste Darstellerin. Das haben wir schon ein bisschen angeteasert vorhin. Wir hören jetzt erstmal noch einen Song von einem Oscar-Gewinner 2003, der gar nicht damit gerechnet hat, dass er einen Oscar gewinnt. Deswegen war er auch gar nicht bei der Zeremonie da und jemand anders musste dann den Award für ihn annehmen. Er wäre vielleicht auch ohnehin nicht ganz so fernsehtauglich zu der Zeit gewesen. Hier ist Eminem mit Lose Yourself.
Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Would you capture it? Just let it slip.
Yo,
His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it, he knows. His whole back's at these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose his health in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows. He's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more. He's cold product. And they moved on. Smoke who flows, he knows dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. That it up, that on. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. Change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony has gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trailer's got to go. I cannot
hat ja seinen Auftritt für Lose Yourself. Er hat 2020 bei den Oscars bekommen, im Jahr als Parasite gewonnen hat. Also sprich, er hat seine Performance nachgeholt. Und jetzt machen wir mit der besten Hauptdarstellerin weiter. Es ist beinahe so, als hätten die Daniels die Rolle der Evelyn Wang explizit für Michelle Yeoh geschrieben. Beide sind chinesische Immigranten in den USA. Beide sind unglaublich komplexe Menschen, die zu vielem in der Lage sind. Doch anders als bei Everything Everywhere All at Once hat Yeoh sich in ihrem echten Leben für eine Laufbahn als Künstlerin entschieden und dafür die Sicherheit eines gewöhnlichen Berufes aufgegeben, anders als Evelyn Wong. Und dies eben auch mit dem dazugehörigen Nachteil. Denn nach einer Ausbildung als Balletttänzerin hat sie zunächst nur einen kleinen Martial Arts Film 1980er Jahre des Hongkong-Kinos mitgespielt. Ehe sie 1992 im Action-Klassiker Police Story 3 den weiblichen Counterpart zu Jackie Chan verkörperte. Nach vielen weiteren Hongkong-Martial-Arts-Filmen wurde sie 1997 mit James Bond, Der Morgen stirbt nie, mit Pierce Brosnan erstmals auch einem westlichen Publikum ein Name und wurde dann auch erstmals in Hollywood wahrgenommen. Crouching Tiger, Hidden Dragon war dann noch ein chinesischer Film, Guardians of the Galaxy Volume 2, Kung Fu Panda 2 eher nicht. Michelle Yeohs Katalog beinhaltet zwar viele unterhaltsame und auch sehr erfolgreiche Filme, aber nach einer Oscar-Kandidatin sah sie bisher lange Zeit nicht aus. Aber vielleicht auch deswegen ist die Auszeichnung meiner Meinung nach auch so verdient. Hollywood muss Diversität nicht nur beim Casting würdigen, nein, auch bei den Themen und Macharten der Filme selber. Everything Ever All at Once ist erfrischend mutig, fast-paced und trotzdem traurig und tiefgründig. Und dies vor allem auch durch Michelle Yeoh, die Evelyn Wong mit ihrer Performance als eine harte, aber im Kern deutlich vielschichtigere Frau unsterblich macht. Ich freue mich, in den nächsten Jahren noch deutlich mehr Filme mit ihr zu sehen, zum Beispiel in Avatar Sequels von James Cameron, wo sie ab dem dritten Teil eine große Rolle übernehmen wird. Michelle Yeoh, vielen Dank, dass du den Kung-Fu-Film in den 80er und 90er Jahren im Nachhinein einen Oscar gewonnen hast. Ha, ja!
An dem arbeiten wir aber noch. Von daher haben wir jetzt so ein bisschen uns um die wichtigsten Kategorien gekümmert. Vielleicht reden wir auch nochmal über einen weiteren Oscar-Gewinner, der eine sehr emotionale Rede gehalten hat. Ich glaube, die hat uns alle ganz gut berührt. Was ein Song, der aber auch ziemlich berührt, der auch nominiert war, ist aus Tell It Like a Woman, nämlich Applause von Sophia Carson. Und den kriegt ihr jetzt hier bei uns. Popcorn auf H2 Radio.
Recognize who you are. Sometimes I know it's so hard, but you shine. You're a supernova superstar. They can't stop you. You're unstoppable. Dance hall. Know that you're remarkable. Stand up, stand up. Raise your hands up, hands up, yeah. Give yourself some applause. You deserve it. Give yourself some respect, 'cause you earned it. Give yourself some love, 'cause you're worth it. You're worth it, yeah.
Cause you are.
Das war Applaus aus Tell It Like a Woman. Ja, moderne Filme überschütten einen mit Reizen. Wir sehen unglaubliche bewegte Bilder, wir hören Töne, die auf eine gewisse psychische Stimmung getestet sind. Oh, okay. Confrontation never has been my strength. So zum Beispiel. Und viele der aktuellen Filme sind Gesamtkunstwerke, sowie Mammutprojekte mit unzähligen Mitarbeitern. Aber bevor ein Filmprojekt angepackt werden kann, muss ein essentieller Teil des Films nämlich schon stehen.
Ja, seien wir mal ganz ehrlich. Wenn man Filme so herunterbricht, dann sind sie eigentlich nur Geschichten, die mit dem Medium Video erzählt werden. Frische, kreative, neue Ideen sind das Grundgerüst für besondere Filme, die lang im Gedächtnis bleiben. Wenn eine Idee und eine Story auch, wenn die nicht gut ist, ja, dann wird daraus einfach kein guter Film. Ein Drehbuch bestimmt dabei aber nicht nur, ob die Geschichte packend, unverbraucht und unterhaltsam ist oder auch nicht. Ein Drehbuch bestimmt noch viel, viel mehr. Das Tempo eines Filmes wird vom Drehbuch vorgegeben. Der Spannungsverlauf und ob überhaupt Spannung aufkommt. Ob der Film traurig ist, melancholisch, nihilistisch, leichtfüßig, fröhlich oder naiv. Oder eine Mischung aus all dem. Das Drehbuch bestimmt, wie lustig der Film ist und wie sich die Charaktere anfühlen. Wirken sie echt und authentisch oder nur wie eine Anhäufung von Eigenschaften, die laut gängigen Klischees zusammenpassen sollte? Und werden die Charaktere in logische Situationen geworfen oder vielleicht auch in Situationen, die zwar unlogisch wirken, dafür aber dem Film einen interessanten Twist geben? All das ist möglich und das Drehbuch bestimmt's. Ja, das Drehbuch, man kann es als das Rückgrat eines Films bezeichnen. Ohne es kann der Film, sorry, Witz, nicht laufen. Bei den Oscars werden die besten Screenplays ausgezeichnet, also Drehbücher. Gott sei Dank, das ist auch richtig so. Einmal das beste neue Drehbuch, das Original Screenplay, und das beste Drehbuch, das eine Vorlage hatte, genannt Adapted Screenplay. Nominiert für das beste Originaldrehbuch waren die Filme The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, über den wir schon genug heute geredet haben, Tar, Triangle of Sadness auch noch. Und für das beste adaptierte Drehbuch, also mit Vorlage, waren es im Westen nichts Neues, Glass Onion, A Knives Out Mystery, Living, Top Gun Maverick und Women Talking. Ja, und gewonnen haben in den Kategorien mal wieder Everything Everywhere All at Once, der Gewinner von allem gefühlt in diesen Oscars, und Women Talking. Gut, zu Everything Everywhere All at Once muss man, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Es geht um eine kriselnde Ehe, eine angespannte Mutter-Tochter-Beziehung, unendliche Universen und eine Gefahr, die alle diese Universen davon zerstören könnte. Ja, klingt wie viel zu viel für einen Film, das hat auf jeden Fall unser Kollege Luan so argumentiert. Ist es meiner Meinung nach aber tatsächlich nicht. Und das ist das Tolle daran. Die Personen, die wirken absolut echt. Die Probleme wirken nachvollziehbar und der Film hält immer seinen Realitätsbezug. Dazu ist Everything Everywhere All at Once eines der kreativsten Kinoereignisse des letzten Jahres. Und den Oscar fürs beste Adapted Screenplay gab es für Women Talking, zu Deutsch Die Aussprache. Das ist ein Film, über den haben wir noch gar nicht geredet. Wir haben ihn leider auch alle noch nicht gesehen. Das ist wirklich schade. Das Drehbuch hat hier auch die Regisseurin geschrieben. Es basiert auf einem Roman der kanadischen Schriftstellerin Miriam Toews. Die Aussprache handelt von einer Gruppe Frauen, die in einer abgekapselten Gesellschaft leben. Was die Frauen gemeinsam haben, sie alle prangern sexuelle Gewalt von Männern an. Die Frauen fürchten dabei aber, dass ein eigentlich dringend notwendiger Widerstand gegen die Männer bedeuten könnte, dass sie niemals in den Himmel kommen werden. Und das, obwohl sie sehr religiös sind, das wäre ein Riesenproblem für sie. Wie gesagt, aus erster Hand können wir euch leider nicht sagen, ob dieser Film wirklich gut ist oder nicht. Wir haben ihn eben nicht gesehen. Aber auf jeden Fall der Oscar-Gewinner fürs beste Adapted Screenplay. Wir wünschen herzlichen Glückwunsch an die zwei besten Drehbücher des Jahres, an Daniel Kwan und Daniel Scheinert für Everything Everywhere All at Once und an Sarah Polley.
Ja, wenn es keine Drehbücher geben würde, wären Filme nicht möglich. Also feiern wir doch die tollen Drehbücher, die zu tollen Filmen führen. Das gilt aller guten Drehbücher da draußen und besonders den Nominierten und Gewinnern bei den Oscars. Denn sie sind die ungefährten Helden des Kinos. So, als nächstes hören wir jetzt, was auch mal wieder zeigt, dass die Oscars immer internationaler werden. Natu Natu aus RRR, einem indischen Film, der durchaus im Internet und auch allgemein bei Kinogängern sehr gut angekommen ist. Eine Actionkomödie mit tiefem Kern, wo es im Kern um meine Liebe geht, um meine Bruderschaft, um ganz viele andere Sachen auch noch, um Kolonialismus. Ja, aber bei den Oscars wäre jetzt nur der Song nominiert, hat auch gewonnen. Hier ist Natu Natu.
Ja, Bollywood goes Hollywood.
దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోత రాజూగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప దొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీర నాటు
Der Song hittet hart. Absolut. Also verdient gewonnen, wie ich finde. Definitiv. Ja, eine der Besonderheiten der Oscars ist es, dass sie ja anders als reine große Filmfestivals wie Cannes, Venedig oder Sundance oder auch die Berlinale vor allem eine Show sind und es nicht nur zwangsläufig um die Filme selber geht, die gefeiert werden.
Genau. Der rote Teppich, politische Statements, die berühmten Aftershow-Partys und vor allem die Skandale. Der Oscar ist auch wegen jeder Menge Klatsch und Tratsch der bekannteste und wohl prestigeträchtigste Filmauszeichnung der Welt, so ehrlich muss man sein. Zum Beispiel Jimmy Kimmel in seinem 14-minütigen Eröffnungsmonolog ging der diesjährige Host auch gleich auf einen der größten in der Oscar-Geschichte ein. Will Smiths Ohrfeige gegen Chris Rock aus dem letzten Jahr. Wer 2023 versuche einen Präsenteur wegen eines Witzes zu schlagen, müsse erst einmal einem Spider-Man, The Mandalorian, Creed und seinem Sidekick Guillermo vorbei.
Wohlgemerkt nicht Guillermo del Toro, wie er rumgewitzelt hat, sondern dem aus seiner Jimmy Kimmel Show, ne?
No. Andrew Garfield, Pedro Pascal und Michael B. Jordan hatten gut was zu lachen und haben auch ein bisschen mit den Fäusten gefuchtelt. Dass Will Smith noch am selben Abend einen Oscar für den besten Hauptdarsteller erhielt, ließ er ebenfalls nicht unkommentiert. Weitere Seitenhiebe kassierten Babylon und James Cameron, die beide nicht bei den Oscars vertreten waren im Grunde genommen. Bis auf Justin Hurwitz für die beste Musik war zumindest nominiert. Aber genug zu den diesjährigen Oscars. Welche Momente sind uns noch im Kopf geblieben, beziehungsweise haben uns im Nachhinein auf YouTube, beglückt? Legendär zum Beispiel ist Joe Pescis ausschweifende Rede bei den Oscars 1991, als er für Goodfellas den besten Nebendarsteller gewann. It's my privilege, thank you. Und schon war er schon von der Bühne verschwunden. Marlon Brando ließ 1973 eine amerikanische Ureinwohnerin auf der Bühne für sich sprechen, um auf eine fehlende Repräsentation indigener Völker in Hollywood aufmerksam zu machen. Für jemanden, der ansonsten bei Drehs aufgrund von Schlafmangel und Launigkeit Regisseuren Probleme gemacht hat, war es 1973 schon ziemlich woke. Roberto Beninis ekstatische Freude beim Gewinn von Life is Beautiful für den besten ausländischen Film 1999, bei dem er sogar auf seinem Sitz kletterte und laut jubelte, muss natürlich auch erwähnt werden. Das war für mich persönlich sogar die beste Reaktion auf einen Gewinn bei den Oscars, die ich jemals gesehen habe. Was auch erwähnt werden muss, ist der falsche beste Film, der bei den Oscars 2017 den großen Hauptpreis Best Picture gewann. Kurz war der gesamte Saal verwirrt. Dann wurde klar, dass Moonlight und doch nicht La La Land den Preis mit nach Hause nehmen durfte und es wohl bei den Umschlägen einen Fehler gab. Aber nun wirklich eher in die Kategorie Klatsch und Tratsch gehörend, aber irgendwie trotzdem legendär ist Jennifer Lawrence. Der Ausrutscher von Jennifer Lawrence bei den Oscars 2013, bei denen sie in einem Braukleid ähnelnden Prachtstück es beinahe nicht schaffte, auf die Bühne zu gelangen. Das Ellen DeGeneres Selfie von 2014 muss an dieser Stelle natürlich auch noch erwähnt werden. Gott, ich muss jetzt langsam aber echt aufhören, ansonsten habe ich morgen noch die Bravo vor meiner Tür stehen.
So viel Klatsch und zwei Momente, finde ich, gibt es noch, über die wir reden müssen. Einer aus dem letzten Jahr, einer von vor, ich glaube, jetzt 19 Jahren, als Michael Moore den Preis für Bowling for Columbine gewann und dann eine Rede gegen den damals gerade beginnenden Irakkrieg gehalten hat, wofür er vom gesamten Saal bis auf ein paar wenige Leute ausgebuht wurde. Und wir können jetzt im Nachhinein sagen, er hatte verdammt nochmal recht, damals wie heute mit dem, was er da gesagt hat. Und ein Moment aus diesem Jahr, als nämlich auch ein weiterer höchst verdienter Oscar-Gewinner und wirklich First-Time-Oscar-Gewinner, Kei-Wei Kwong, gewonnen hat und dann auf die Bühne kam und dann, Mom, I did it, I won an Oscar. Also, oh, emotional, ey. Das war so schön. Ich glaube, also wenn ich jetzt noch drüber nachdenke, muss ich lächeln wirklich. Ging es dir da ähnlich, Hauke?
Ja, schon. Und es war vor allem für seine Rolle. Ich finde, die Rolle repräsentiert auch echt viel, muss man ehrlich sagen. Und es zeigt auch mal von den, vor allem auch eine nicht ganz so harte, sondern menschlichere und verletzlichere Seite von einem Mann, den er in dem Film spielt. Und dass er dafür, für seine Performance was gewinnt, das ist auf jeden Fall ziemlich schön.
Ja, witzig. Er war Teil von Encino Man. Also er und Brendan Fraser haben sogar eine Verbindung. Er hat ja dann ganz lange Jahre nicht, damals Encino Man und noch Indiana Jones, wo er den Jungen gespielt hat. Und dann ganz, ganz lange, hat er auch in seiner Rede erwähnt, hat er nicht geschauspielert und dann hat seine Frau ihn wieder dazu bewegt, komm, mach das nochmal. Und dann hat er wieder angefangen und gewinnt direkt einen Oscar und höchst verdient wirklich an der Stelle. Ein weiterer Film, der, ich glaube, 93, also jetzt schon ein bisschen her, höchstverdienten Oscar gewonnen hat, war Philadelphia. Und daraus hören wir jetzt den Song Streets of Philadelphia natürlich von Bruce Springsteen, der dort auch den Oscar für besten Song gewann.
Black and whispering as the rain, the streets.
Schöner Song. Ja, das war es auch schon fast mit unserer Oscars-Folge. Wir werden jetzt gleich noch einen Ausblick für euch geben, was in so nächster Zeit in den Kinos und auf den Streaming-Plattformen startet. Da gibt es schon ein paar Sachen, auf die sich, glaube ich, viele von euch freuen werden. Genau, und dann hoffen wir einfach mal, dass die nächsten Oscars dann vielleicht sogar ein paar der Filme, die wir jetzt gleich ankündigen, beinhalten werden. Genau, fangen wir mit dem Kino an. Am 16.03. startet Shazam Fury of the Gods. Genau, das ist der zweite Teil, wieder von David Sandberg. Im Trailer zu sehen, Helen Mirren. Okay, also er hat einen richtigen Filmstar da rangeholt für. Am 23.03. kommt der lang erwartete John Wick Kapitel 4, der eigentlich zusammen mit Matrix 4 starten sollte, aber jetzt doch ein Jahr später kommt. Und vielleicht kommt er auch ein bisschen besser an als der neue Matrix-Teil. Am 30.03. kommt Dungeons & Dragons Ehre unter Dieben. Das ist eine Fantasy-Komödie nach dem Brettspiel, also nach dem Pen-and-Paper-Spiel mit Chris Pine, Michelle Rodriguez und unter anderem Hugh Grant. Und am 30.03. dann Manta Manta, zweiter Teil, flotte Sprüche, flotte Kern, Nostalgie. Dazu Til Schweiger vor und hinter der Kamera. Wird es das neue deutsche Fast and Furious-Franchise? Wer weiß. Ein Film, auf den ich persönlich mich auch sehr, sehr freue, ist der neue Super Mario Bros.-Film. Da gibt es sehr viele Trailer beim Super Bowl. Vor ein paar Wochen wurde ja auch ein neuer Trailer rausgebracht. Die sehen alle echt lustig aus. Es könnte mal ausnahmsweise ein guter Illumination-Film werden. Vielleicht der alte Super Mario Bros.-Film war ja nicht ganz so nah am Source Material, aber der könnte vielleicht echt lustig werden.
Ja, und wir machen weiter mit Netflix. Am 16.03., also dementsprechend morgen, kommt dann Shadow and Bone Season 2. Das ist eine Mittelalter-Fantasy-Serie raus, nach einer Romanvorlage. Ein Tag später Die Elefantin des Zauberers, ein Animationsfilm. Und dann eine zwei Wochen später sogar Murder Mystery 2, die recht bekannte Fortsetzung dann des Whodunit mit Adam Sandler und Jennifer Aniston. Und ein Klassiker am gleichen Tag, ja, der zu den 2000ern und 90ern gehört wie kaum anderer Film, nämlich American Pie. Wir machen noch weiter mit Prime Video. Da sind keine wirklich guten Serien, dafür viele gute Filme im März. Meine Stunden mit Leo, wo Emma Thompson oder Thompson die Witwe spielt, die auf der Suche nach gutem Sex einen Prostituierten kennenlernt. Ist fast ein bisschen poetisch, also so, ja. Und Promising Young Woman. Dabei geht es um eine Frau mit Doppelleben mit Carey Mulligan in der Hauptrolle. Und dann natürlich der Sci-Fi-Epos Dune von Denis Villeneuve. Und am 26.03. ein auch richtig, richtig guter Film über den Aussteiger Christopher McCandless, Into the Wild, genau, gemacht von Sean Penn mit Emil Hirsch in der Hauptrolle, der für zwei Oscars nominiert war und für den Eddie Vedder eine Hammer-Filmmusik beigesteuert hat, ja.
Dem kann ich nur zustimmen. Auf Disney Plus werden tatsächlich auch ein paar Filme aus diesem Jahr jetzt rauskommen, zum Beispiel die Banshees of Inisherin, dafür hat sich Disney die Rechte gesichert, dann kommen Bono und The Edge, Sort of Homecoming with Dave Letterman raus.
Gleich sehr viel irisch. Bono und The Banshees of Inisherin.
Genau, also für alle U2-Fans wird es da neues Material geben. Marvel bringt außerdem die Serie The Punisher raus. Beziehungsweise die alte Serie wird rübergebracht. Das tut mir leid. Genau, dann kommt am 22.03. noch Grownish Season 5 raus. Und am 21. März dann Rye Lane. Es ist ein moderner Rom-Com in London und scheint recht sehenswert zu sein.
Ja, genau. Und damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Heute einer etwas unüblicheren Sendung zu unüblicher Zeit und logischerweise nicht normal, sondern zu den Oscars. Wir hoffen trotzdem, wir haben größtenteils alles abgedeckt, worüber wir reden mussten, um dass es so ging bei den Awards. Ich danke nochmal Hauke und Dani dafür, dass sie heute da waren. Wir verabschieden uns nochmal mit einem Oscar-Gewinner-Song. In dem Fall leider ein bisschen trauriger Anlass. Wir hatten ja bereits drüber geredet vorhin, ich weiß nicht, ob wir in der letzten Sendung ihn erwähnt hatten oder ob er im In Memoriam überhaupt zu sehen war. Auf jeden Fall, der große Filmkomponist Burt Bacharach ist gestorben, der ja viele ikonische Filmsongs beigesteuert hat, wie jetzt auch für Butch Cassidy and the Sundance Kid im Jahr 69. Raindrops Keep Falling on My Head. Das war Popcorn auf H2 Radio. Wir sehen uns hören uns vielmehr im neuen Semester dann wieder.
Schön, ciao.
Schön, dass ihr alle dabei wart. Macht's gut.
Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to me. That doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.